Ja, wir machen weiter mit dem Thema Gemeinschaft, einer der wichtigsten Themen für das Neue Testament, für uns als Gemeinde. Wir wollen uns also mit dem Thema befassen, was wir in den letzten Wochen schon angefangen haben. Das ist jetzt die dritte Woche. Am ersten Wochenende oder das erste Mal haben wir uns damit befasst, warum ist Gemeinschaft wichtig? Vor zwei Wochen. Letzte Woche haben wir uns damit befasst, was ist Gemeinschaft in der von der Bibel her, biblische Gemeinschaft. Da, Jonathan hat das letzte Woche die Botschaft verkündet und diese Woche wollen wir uns damit beschäftigen, wie sollte Gemeinschaft in der Gemeinde ausgelebt werden? Wie sollte Gemeinschaft in der Gemeinde ausgelebt werden? Wir hatten bei der ersten Predigt behauptet, dass der Mensch ist geschaffen zur Gemeinschaft, für die Gemeinschaft. Das war Gottes Plan von Anfang an, dass wir als Menschen Gemeinschaft mit ihm und einander haben. Zweitens habe ich gesagt, dass Gemeinschaft ist unentbehrlich für den Menschen. Gemeinschaft ist mit Gott und den Menschen ist lebensnotwendig. Und da habe ich einige Beispiele genannt, warum das so notwendig ist. Denn wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Ohne Gemeinschaft verändern wir förmlich. Ich habe gezeigt, dass im Zweiten Weltkrieg sogar Kinder, und diese Studie gibt es, Kinder gestorben sind, wo man sich nicht um sie gekümmert hat. Einfach nicht angefasst, ein oder zwei, drei Tage, sie sterben. Gemeinschaft offenbart, drittens, Gemeinschaft offenbart unser größtes Potenzial. Unser größtes Potenzial. Gemeinschaft zeigt unsere besten Seiten als Menschen in Christus. Als Menschen in Christus. Viertens, Gottes Wort fördert die Gemeinschaft und ist unser Lebenselixier, Sauerstoff, Nährboden für unser Leben mit Gott und den Menschen. Wir brauchen Gottes Wort. Und in letzter Woche hat Jonathan de Vries über wie das umgesetzt wird, was ist Gemeinschaft, hat er folgende drei Bereiche angesprochen. Biblische Gemeinschaft ist in der Person Jesus Christus begründet. Sie ist in der Person Jesus Christus. Zweitens hat er gesagt, biblische Gemeinschaft wird am Maßstab Christus gemessen. Am Maßstab Christi gemessen, nicht an uns selber und nicht an das, was die Welt sagt. Drittens, biblische Gemeinschaft wird gemäß dem Wort Gottes gelebt, wie ich auch schon gesagt habe. Das ist mit anderen Worten, das Wort bestimmt, wie Gemeinschaft auszusehen hat. Es ist also deutlich, dass ein zentrales Thema der Bibel Gemeinschaft ist, als wir als Christen, als die Gemeinde offiziell einberufen worden ist in Apostelgeschichte, begann wirklich die Gemeinschaft oder Gemeinschaft in der Art und Weise, wie wir das heute kennen. Sie war eine Säule der Gemeinde und ist sie heute noch. Im Verse 42 bis 47 lesen wir Folgendes, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, heute werden wir super viele Bibelstellen, werde ich zitieren, einfach zu zeigen, was wirkliche Gemeinschaft ist, warum sie auf dem Wort Gottes basiert. Und hier sagt Lukas Folgendes, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über die Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften ihre Güter, Besitztümer und verteilten sie unter allen, je nach einem Bedürftigen war, wie einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tagt täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also Apostelgeschichte wird deutlich, dass der Anfang der Gemeinschaft des Neuen Testaments, wie wir sie kennen und wie wir sie ausleben wollen, dort anfing. Und heute Morgen möchten wir uns aufzeigen, wie wir die biblische Gemeinschaft anhand des Wortes Gottes ausleben sollen. Wie machen wir das also? Es gibt die drei zentrale Bereiche, die offenbaren, dass wir biblische Gemeinschaft praktizieren. Und ich werde sie mal kurz erwähnen und dann werden wir dann natürlich nochmal drauf zurückkommen. Erstens, biblische Gemeinschaft wird dann praktisch ausgelebt, wenn wir die uns gegebenen Geistesgaben zum Wohl der Gemeinde ausleben. Die uns gegebenen Geistesgaben zum Wohl der Gemeinde ausleben. Zweitens, biblische Gemeinschaft wird dann praktisch ausgelebt, wenn wir fürsorglich die 77 Einanderstellen der Bibel innerhalb der Gemeinde ausleben. Ich werde sie alle vorlesen und alle durchgehen. Also ihr habt ein bisschen Zeit heute, hoffe ich. Drittens, biblische Gemeinschaft wird dann praktisch ausgelebt, wenn wir so miteinander umgehen, wie es Jesus selbst getan hat, indem er in der Furcht des Geistes, in der Frucht des Geistes und uns auch und sich aufopfernd geliebt hat oder uns aufopfernd geliebt hat. Der erste Text, mit dem wir uns befassen werden, ist in 1. Korinther 12. Hier schreibt Paulus über Gemeinschaft. Hier schreibt Paulus über den Leib Christi, was sie tun sollen, wie sie ihre Gaben einsetzen sollen, uns wohlbekannte Stellen. Es ist sowieso eine sehr wichtige Stelle, denn Paulus hat da auf die Korinther reagiert und hat denen gezeigt, wie wichtig es ist, dass sie miteinander richtig umgehen, weil es da Defizite in ihrer Gemeinde gab. Und hier schreibt er in Vers 7, jeden wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also er sagt, Paulus sagt hier, euch ist das Wirken des Geistes, die Geistesgaben im Grunde genommen, euch gegeben zum allgemeinen Nutzen verliehen worden. Es ist euch gegeben worden, die habt ihr noch nicht mal selbst verdient oder in irgendeiner Art und Weise, sondern euch sind sie verliehen worden. In Vers 12 bis 14 sagt er dann Folgendes, denn gleich wie der Leib einer ist und auch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes, aber obwohl sie viele sind, als eines sind. So auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch den einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir nun Juden oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden mit dem einen Geist, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Er macht hier ganz deutlich, dass wir ein Leib sind, aber vielfältig. Jeder gehört dazu in jeder Art und Weise und er geht noch viel mehr darauf ein. Ich werde gleich noch mehr mich darauf beziehen. Der Punkt ist, er sagt, die Geistesgaben sind nicht für euch selber gegeben. Sie sind für die anderen gegeben. Und ihr seid so vielfältig, aber ihr braucht einander. Und darauf geht er jetzt ein. Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder jedes Einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er es gewollt hat. Auch hier wird deutlich, dass Gott etwas gemacht hat, nicht wir. Also es ist nicht etwas, und deshalb ist es auch so wichtig, wenn wir von biblischer Gemeinschaft sprechen, dann sprechen wir von einer Gemeinschaft, die unter Gott und durch Gott gewirkt wird. Gott aber hat, und in Vers 24 bis 27, Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit er es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist Glied daran nach seinem Teil. Einer der bekanntesten Stellen, wenn es um Geistesgaben geht oder um die Gaben oder um die Gaben, die ausgelebt worden sollen, ausgelebt werden sollen in der Gemeinde, im Leib Christi. Paulus zeigt ganz deutlich auf, ihr seid alle verschiedene Personen, aber ihr gehört zusammen. Und weil ihr zusammengehört in Christus, nicht in euch selber, nicht weil ihr in einem Verein angehört oder dergleichen, oder weil ihr die Ecksteingemeinde seid, nein, nicht deshalb, sondern weil ihr an erster Stelle unter Jesus Christus seid, sollt ihr jeder euren Teil hinzufügen des Leibes. Und ich habe das so gesagt, wenn einer von uns leidet und sagt, ich will euch nicht belasten mit meinem Problem, dann hat er falsch gedacht. Gerade dafür sind wir da. Wir sind da, um euch zu helfen, wenn ihr Probleme habt. Wir sind dazu da, einander zu helfen. Wir sind dazu da, uns zu freuen, wenn einer Freude hat. Wenn einer heiratet, freuen wir uns alle mit. Ist ja klar. Wenn einer, weiß ich, was passiert. Wenn einer ein Kind bekommt in der Gemeinde, eine Familie einen Zuwachs bekommt, freuen wir uns alle mit. Wenn einer zum Glauben kommt in einer Familie, wir freuen uns alle mit. Wenn einer einen Angehörigen verliert in der Gemeinde, dann trauern wir mit. Das ist ganz normal. Das gehört dazu. Es gibt eben Zeiten, da gehört einfach das Leben dazu. Und die Gemeinde ist der beste der Ort, das auszuleben. Römer 12, eine andere Stelle. Römer 12, Vers 6 bis 8. Wir aber haben verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagungen haben, so seien sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, der diene in der Lehre. Wer ermahne, der diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Auch hier sagt Paulus zu den Römern, was euch gegeben ist, das tut für die Gemeinschaft. Macht das, setzt das ein. Das ist ganz einfach. Den Punkt möchte ich einfach rüberbringen. Ihr seid ganz individuell begabt. Ihr seid in anderen Familien noch hineingeboren worden. Ihr kommt teilweise aus anderen Kulturen, anderen Hintergründen, anderen Sprachen. Weiß ich was. Aber ihr seid hier in der Eckstein-Gemeinde, um einen kleinen Teil der Eckstein-Gemeinde darzustellen, der in das Ganze hineinwirkt, um das als Vollkommenes vor Gott in Jesus Christus darzustellen. Also ein wichtiger Teil der Gemeinschaft ist, dass wir aus unsere gottgegebenen Gaben ausleben, wie er uns gegeben hat. Ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Gaben eingehen, das wäre nochmal eine separate Predigt. Ich möchte aber auf den Punkt eingehen, dass jedem von uns etwas gegeben ist, um das einzusetzen für das Wohl der ganzen Gemeinde, um die Gemeinschaft zu fördern. 1. Petrus 4, Verse 10 und 11. Eine weitere Stelle. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als guter Haushalter, als mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand rede, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand diene, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und Macht und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Auch Petrus hat deutlich gemacht, dass das, was uns gegeben ist vom Herrn, dazu dient, die Gemeinde zu bereichern. Jesus stellt uns in eine Gemeinschaftsbeziehung mit allen anderen Gläubigen, in der wir gemeinsam ein gemeinsames Leben in Christus führen. Dies ist eine objektive Tatsache. Wir sind in Gemeinschaft mit allen anderen Gläubigen. Wir gehören zusammen, weil wir in Christus sind. Dieser objektive Aspekt der Gemeinschaft soll jedoch eine Grundlage für eine erfahrungsmäßige Gemeinschaft schaffen. Wir sind nicht nur in Christus, ich bin Gläubiger. Nein, es geht noch weiter, als dass du Gläubiger bist. Du bist ein Gläubiger der Eckstein-Gemeinde und du bringst dich voll ein. Und umgekehrt, wir bringen uns voll ein. Der Segen ist auf beiden Seiten. Wir sind nicht dazu bestimmt, passive Teilnehmer oder eine Geschäftsmetapher zu verwenden, stille Partner in der Partnerschaft des Evangeliums zu sein. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keine stillen Partner in der Gemeinde. Wir brauchen aktive, lebendige Partner. Vielmehr will Gott, dass alle Christen aktive Teilnehmer am Leib sind, das heißt Arbeitspartner im Unternehmen des Evangeliums. Das ist das ultimative Ziel. Ultimative Ziel, wir sind Lebenspartner, um das Evangelium weiterzubringen. Auf jede Art und Weise, es ist nicht nur das gesprochene Wort. Denk dran, es ist wirklich nicht das gesprochene Wort. Wenn das Wort dich nicht verändert, zu einem Evangeliums Christen zu machen, das bedeutet, ein Zeugen Christi zu machen. Wenn du rumläufst, müssen die Leute erkennen. Wenn du Gemeinschaft mit uns hast, müssen die Leute erkennen, der ist anders. Ich will so sein wie der. Wenn du zu uns als nach Hause kommst, dann musst du zu uns von uns zu Hause weggehen und sagen, das ist ein anderes Zuhause, als was ich in der Welt kennengelernt habe. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich bei Christen gewohnt habe, bin von Deutschland gekommen, bin nachts gelandet in Amerika, bin dann morgens durch die Nacht, dann haben die mich abgeholt, nach Hause gefahren. Es war im Winter, vor der Tür lag wirklich ein Meter Schnee bei denen. Und bin morgens aufgewacht. Und dann dachte ich, was ist anders in dieser Familie? Die hat gesagt, heute bist du mein Gast. Heute bist du mein Gast, morgen bist du Familie. Sie sagte alles, du bist jetzt Teil dieses, ich kannte die nicht, noch nie kennengelernt. Und da habe ich gesagt, das ist anders. Das erfährt man woanders nicht. Weil die eine Freizügigkeit, weil ein Gastfreundschaft ist die Fremden lieben. Qualifikation eines Ältesten, Fremde lieben. Die Gemeinschaft unseres geistlichen Gaben ist ein Einsatz unserer Gaben zum Wohl des übrigen Leibes und zur Förderung des Reiches Gottes. Okay? Die Gaben, die uns Gott gegeben haben, sollen das Reich Gottes fördern, indem wir uns einbringen in die Gemeinde. Du sollst in der Gemeinde dienen, und zwar mit deiner Gabe. Punkt. Du sollst dir die aufgetragene Verantwortung wohlwollend ausüben, ein Täter des Wortes zu sein. Dir soll bewusst sein, dass du ein Verwalter der Gabe Gottes bist innerhalb der Gemeinde. Nicht für dich selber. Die Gemeinde braucht dich. Keiner von uns ist überflüssig, unnötig, nebensächlich. Jeder von uns ist notwendig, hilfreich und aufbauend in seiner Funktion. Also ein zentraler Aspekt der Gemeinschaft ist, dass wir miteinander auskommen, in Liebe zusammenleben. Wir sollen also nicht nur die Gaben einsetzen, sondern wir sollen auch in einer ganz gewissen Art und Weise miteinander umgehen. Wir sollen nämlich eine biblische Gemeinschaft erkannt werden, wenn nicht wegen unseres Namens Ecksteingemeinde. Wie soll sie uns erkennen? Oder wegen unserer Nationalität, weil wir Deutsche sind. Oder wegen, das stimmt nicht bei allen, wegen unserer Kultur, Berliner. Wegen unserer Sprache, deutschsprachig oder Dinglisch, weil wir Englisch-Deutsch sprechen hier, sorry. Sondern weil wir einander lieben, wie Christus geliebt hat. Deshalb werden die uns erkennen. Die kommen hier in die Eckstein-Gemeinde und sagen, ihr liebt einander, das ist Eckstein. Hört sich komisch an, aber es ist so. Und dass wir aneinander Stellen des Neuen Testaments deutlich leben. Wir leben so wie die Einanderstellen. Und ich habe tatsächlich 77 Einanderstellen hier. Tut mir leid, aber ich werde sie nicht alle durchgehen. Aber ich werde sie zusammenfassen. Es ist eben nicht so wie in der Kultur, in der wir leben. Jeder macht, was er will, sondern wir machen, was Gott will. Und er will, dass wir einander lieben. Wisst ihr, was das bedeutet, einander zu lieben? Nach was Jesus sagt? Matthäus 19, Vers 19. Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Markus 9, Vers 50. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr ihr würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Frieden halten untereinander. Das ist, was wir machen. Wir sollen nicht murren untereinander. Das bedeutet, das ist der negative Aspekt, das untereinander. Aber wir sollen auch einander die Füße waschen. Stellt euch das vor. Ich hoffe, ich habe saubere Füße, aber ist egal. Wir sollen einander die Füße waschen. Mit anderen Worten, wir sollen einander dienen, heißt das hier. Wir sollen einander lieben. Das wird unzählige Male aufgeführt. Ich glaube, 20 der 77 Stellen sind allein einander zu lieben. Wird immer wieder aufgezählt. Eure Bruderliebe sei herzlich zueinander. Eure Ehebietung einander sollt ihr den anderen den Vorrang geben. Vorrang geben, das bedeutet, ihr merkt das schon, ich fange schon an damit, ich warne euch, es ist den anderen immer bevorzugen. Immer bevorzugen. Du sagst nicht, das ist meins. Möchtest du das haben? Ich habe keine Zeit. Nein, ich habe Zeit. Vielleicht habe ich keine Zeit für die Sachen, die ich machen wollte. Aber Gott möchte, dass ich sie an dir mache. Es ist ein sich hingeben. Warum ist Jesus Christus auf die Welt gekommen? Warum ist er auf die Welt gekommen? Um den Menschen gleich zu sein. Er hätte doch Gott bleiben können, oben im Himmel. Er hat es doch wirklich, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat alle Macht. Warum ist er Mensch geworden? Warum ist er Mensch geworden? Um uns zu dienen. Markus 10. Vers 45. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Johannes 15, Vers 17. Römer 1, Vers 12. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in den anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Also die mitgetröstet werden, das ist ein Teil dessen. Römer 12, Vers 10 sagt er, wir sollen Ehrerbietung einer an den anderen vorher, also ihn mehr in Ehre bieten. Es sind super viele Stellen, die immer wieder darauf die Einanderstellen hinweisen. Wir sollen gleichgesinnt sein untereinander, Christusgemäß. Christusgemäß. Und wie war er? Er hat sich hingegeben, er hat sie geliebt, bis hin zum Tod am Kreuz. Nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat. Wie gesagt, was hat Jonathan letzte Woche gesagt? Wie Christus. Grüßt einander mit dem Heiligen Kuss. Nehmt mal, das wird dreimal gesagt, das muss wichtig sein. Covid würde ich vorsichtig sein, aber hey, das ist nicht falsch, einander zu küssen. Ich meine nicht nur Mann und Frau, aber jetzt gehe ich einen Schritt zu weit, aber ich bin in die Ukraine, aufs Dorf, Cheryl war dabei, sie stand sogar neben mir und dann bin ich über die Straße gegangen. Die ersten älteren Männer aus der Gemeinde, die haben mich genommen und mir einen vollen Kuss gegeben und voll drauf. Und das nicht nur einer, sondern drei nacheinander. Und du dachtest auch, da habe ich erst mal gemerkt, was bedeutet, einen Bärtigen zu küssen. Da habe ich gemerkt, was meine Frau alles aushalten muss. Aber der Punkt ist, was damit ausgedrückt werden will. Eine Nähe, eine Liebe zum anderen, die allein in Jesus Christus ist, der kannte mich nicht. Das waren, der war wahrscheinlich so 70, 80 der Mann oder die Männer. Und ich habe gesagt, das ist eine Begrüßung. Das habe ich nicht falsch verstanden. Das habe ich allem das richtig verstanden. Somit sind wir wieder nach Amerika gefahren und dann das erste Mal, wo ein Pastor auf dem Flughafen war, dann haben wir das genauso mit ihm gemacht. Der war allerdings schockiert. Der war super schockiert. Oh Mann. Der hat sich schnell weggedreht, aber der hat gelacht. 1. Korinther 6, Vers 7. Es ist nur schön überhaupt ein Fehler an euch. Es ist schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Hier sagt Paulus zu den Korinthern, die haben Rechtsstreit miteinander gehabt. Warum habt ihr Rechtsstreit? Warum habt ihr Rechtsstreit? Gibt es irgendeine Sache, die uns dazu drängt, dass wir Rechtsstreit mit einem Bruder oder einer Schwester haben sollen? Eigentlich nicht. Eigentlich sollen wir uns alle in Christus einig werden. Und doch weiß ich, dass viele Sachen passieren. Ich habe selber mal überlegt, was sollen wir machen? Soll man sich streiten mit Sache? Aber manchmal muss man einfach sagen, das ist ein Verlust. Um des Friedens willen, um der Liebe willen, um des Zeugnisses Jesu Christi willen, lasse ich das gehen. Natürlich gibt es Situationen, wo es nicht ganz so einfach ist. Wenn jemand behauptet, er ist Christ, er ist aber kein Christ und will die Christen ausnutzen, das kann eine Situation sein. Aber hier geht es tatsächlich um Streit unter Christen. Wir sollen einander wahren, die Glieder denselben. Wir sollen füreinander sorgen. Die Bibel ist, wie gesagt, 77 Stellen, das sind bei mir hier 5 Seiten, eine Stelle nach der anderen. Wir sollen nicht murren, weil wir so ermuntert einander mit diesen Worten, heißt es. Seufzt nicht gegeneinander, bekennt einander die Sünden. Das ist auch eine wichtige Sache. Bekennt einander die Sünden. Das gehört auch zur Gemeinschaft. Laut 1. Johannes wissen wir ganz klar, dass wir wirklich unsere Sünden bekennen sollen. In Jakobus 5, Vers 16 wird das auch deutlich. Warum? Weil der Leib gesäubert werden muss. Wir wissen, dass wir sündigen. Aber wir sollen keine Angst haben. Was ist der Unterschied zwischen einem Ungläubigen und einem Gläubigen? Der Gläubige weiß, wie er mit den Sünden umgeht. Der Ungläubige weiß nicht. Das ist der einzige Unterschied. Wir alle sündigen, wir alle machen Fehler. Wir alle verhalten uns falsch. Aber wir wissen, was wir damit machen sollen. Und wir machen es hoffentlich richtig, indem wir unsere Sünden bekennen. Betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. So liebt einander anhalten aus reinem Herzen. Wow. Es ist einfach, es ist überwältigend, wo ich diese Stellen gestern nochmal durchgelesen habe. Alle 77 Stellen und mir Notizen gemacht habe. Da habe ich gesagt, das ist Wahnsinn, was von uns verlangt wird. Und das ist einfach Gemeinschaft, die wir haben sollen, untereinander. Die Freude an der Gemeinschaft. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wisst ihr, wie das ist manchmal, wenn jemand zu Gast kommt und sagt, ah, jetzt schon wieder, ich möchte meine Ruhe haben, blablabla. Und wenn deine Eltern aber jemanden eingeladen hat und dass diese Einladung, obwohl du Schwierigkeiten hattest, das zu einem großen Segen wurde. Ich habe das gekannt. Bei mir zu Hause, weil mein Vater hat im Restaurant gearbeitet, der hat ein kleines Restaurant und manchmal kommt er, oh, er ruft kurz an, ich komme mit ein paar Gästen nach Hause. Und meine, was soll ich machen? Aber es war immer ein Segen. Die kam von aller Welt. Wir waren auf der Insel Madeira gelebt. Er war kein Christ, er hat das nicht verstanden, aber ich habe die Gastfreundschaft da erlebt. Weil die Leute kamen von aller Welt, um die Insel zu besuchen. Er hat sie mir nach Hause gebracht und das war für uns immer wirklich ein Reichtum als Kinder zu erleben und zu hören von allen Leuten aus der ganzen Welt. Aber hier geht es auch um Gastfreundschaft, die noch weitergeht. Gastfreundschaft ist auch so, du nimmst ihn in deine Familie auf. Die nimmst in deiner Familie auf, als wenn er eins von deinen ist. Du würdest sie schützen. Also unter den Arabern ist das sogar so, dass die bereit sind, ihr Leben dafür zu lassen. Die würden ihn unter den Schutz stellen. Es gibt einige Filme, die das deutlich machen, wo zum Beispiel jemand eben in ein Kampfgebiet gekommen ist und hat sich Schutz bei einem Clan gesucht und die haben ihn so weit beschützt, dass sie ihn vor den Feinden beschützt haben und gegen die gekämpft haben, obwohl dies eigentlich von jemand anders war. Aber für die ist es so heilig, einen Gast aufzunehmen in ihren Wänden, dass sie sagen, er gehört zu uns. Eine andere wichtige Stelle, die uns nochmal, 1. Johannes 1,7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Nochmal, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das bedeutet nicht natürlich, dass wir nur einfach jetzt das Licht anschalten im Zimmer, sondern in der Wahrheit wandeln, in der aufrichtig wandeln, wie er im Licht ist, denn wird Gott uns unsere Sünde auch reinigen. Und der erste Johannesbrief ist voll davon. Was verstehen wir, was lernen wir hier aus den Einanderstellen? Gemeinschaft in Anbetracht der Einanderstellen bedeutet, für den anderen zu sorgen. Ein Wohlwollen deinem Bruder, deiner Schwester gegenüber, indem du vor allem über seine körperlichen sowie seine geistlichen Wohlbefinden sorgst. Dein Interesse ist an dem anderen. Was mache ich? Wie mache ich das? Wie weiß ich, was das Beste für meinen Bruder und meine Schwester ist? Auch darüber schweigt die Bibel nicht. Jesus hat uns nicht etwas aufgetragen, dass er nicht selbst getan hätte. Jesus wollte nicht nur die Gemeinschaft haben, sondern er wollte, dass wir die Gemeinschaft so haben, dass die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind. Er wollte, dass wir das erleben, was er, sein Vater und der Heilige Geist in ihrer Einheit erlebt haben. Schlagt mal auf Johannes 17. Johannes 17. Ich möchte nur Verse 20 bis 26 lesen. Also hier müsst ihr verstehen. Jesus, kurz vor seiner Kreuzigung, spricht mit seinem Vater in einem Gebet. Unglaubliche Situation. Müsst ihr euch einfach vorstellen. Jesus, Gott, spricht mit Vater Gott. Und offenbart uns einen super wichtigen Aspekt des Lebens. Und hier sagt er Folgendes zu seinem Vater. Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also, er bittet nicht nur für die Jünger, sondern auch die Leute, die durch das Wort von den Jüngern erreicht worden sind. Und dadurch, eigentlich ist das für alle Generationen. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Einheit ist ein Zeugnis der Gemeinschaft und des mit Jesus Christus eins sein. Und das ist ein Zeugnis des Evangeliums. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, dass sie in eines vollendet sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und sie und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Diese Einheit, diese Gemeinschaft, von der Jesus mit seinem Vater spricht, das will er von uns. Und diese Gemeinschaft zeigt der Welt, dass wir Jesus Christus kennen. Das ist das Evangelium ausgelebt. Das ist Täter des Wortes sein. Und das will er von uns. Er möchte das einfach, dass wir das begreifen. Biblische Gemeinschaft ist eben, dass wir die einanderstellen leben, sodass die Welt sieht, wer wir wirklich sind. Wir sind die Ecksteingemeinde, nicht weil wir Ecksteingemeinde heißen, sondern weil wir nach der Schrift leben und die einanderstellen praktisch umsetzen. Drittens, biblische Gemeinschaft wird dann praktisch ausgelebt, wenn wir so miteinander umgehen, wie es Jesus Christus selbst getan hat, indem er in der Frucht des Geistes uns aufopfernd geliebt hat. Ihr kennt die Stellen. Ich habe nur drei rausgenommen, um einfach mal deutlich zu machen, was es bedeutet. Wovon spricht ihr hier? Was sagt uns die Schrift? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Galater 5, Vers 22. Das ist die Frucht des Geistes. Das sind alles Zeichen, das sind alles Charaktereigenschaften, das sind alles Dinge, die wir umsetzen, wie wir uns auszeichnen. Denn 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7, ihr kennt sie alle, das ist das Hohelied der Liebe, sagt man. Aber es in Wirklichkeit zeigt das, was Liebe sein soll, wie wir miteinander umgehen sollen. Und das zeigt wieder eine aufopfernde Hingabe. Die Liebe ist, 1. Korinther 13, Vers 4, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Warum sagt er das? Warum sagt er sie beneidig? Weil wir neidisch sein können. Wir wollen, was der andere hat. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Es geht nicht um uns, Leute. Es geht nicht um uns. Sie ist nicht unanständig. Mit anderen Worten, wir haben überhaupt keinen Grund, unanständig zu sein, sondern anständig. Sie sucht nicht das Ihre, überhaupt nicht das Ihre. Wir suchen das des anderen. Wir wollen den anderen groß machen und uns klein machen. Sie lässt sich nicht erbittern. Das bedeutet, wir nehmen auch Ungerechtigkeit gegen uns an. Wir sind bereit, das aufzunehmen. Sie rechnet das Böse nicht zu. Das bedeutet, wenn jemand was Böses tut, dann antworten wir nicht mit Bösen, sondern mit Guten. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Ich will nicht, dass jemand ungerecht ist, sondern ich helfe dem, gerecht zu sein. Und Ungerechtigkeit liebe ich absolut nicht. Und ich kann mich auch nicht daran freuen, weil das alles gegen Gott ist und ihn verletzt. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Mit anderen Worten, am Wort Gottes. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Von unserer Perspektive ist das unmöglich. Wie kann ich so leben? Wir können so leben, wenn wir Jesus Christus vor Augen haben, wenn wir ihn uns anschauen. Das ist der zweite. Die dritte Stelle, die ich euch in Bezug auf praktisches Leben wie Christus zeigen möchte, ist Philipper 2, Vers 5 bis 8. Viele von uns kennen sie auswendig. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Da als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wieder Mensch. Und in seinen äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Diese Stelle ist so zentral wichtig für uns und die vorhergehenden Versen deuten auch nochmal darauf hin, dass wir den anderen, unseren Nächsten, höher achten sollen als uns selbst. Hier wird einfach deutlich, wenn Jesus Christus das getan hat, warum wir nicht? Wenn Jesus Christus bereit war, sich zu erniedrigen und dafür zu sterben, für uns zu sterben, warum wir nicht? Warum kann der Kleinere nicht das Wenigere tun? Also wenn der Größere das gemacht hat, das Vorbild das gemacht hat, warum wollen wir nicht folgen und das auch tun? Nur um diese drei Stellen aus dem Neuen Testament aufzuführen, die deutlich zeigen, dass eine wirkliche biblische Gemeinschaft auf einer hingebenden, aufopfernden, liebevollen, wohlwollenden, selbstlosen, friedlichen, freundlichen, freiwilligen, gütigen, großzügigen, segensbringenden, wahrheitsgemäßen Einstellung gebaut ist. Unser Gedanke sollte sein, wie kann ich meinen Nächsten heute segnen? Wie kann ich meinen... Stellt euch mal vor, ihr kommt alle hierher. Was kann ich machen, damit ich Florian segne heute? Und alle haben den gleichen Gedanken, das wäre schockierend für dich. Oder nimm dir jemand anders. Was passiert, wenn das geschehen würde? Würdet ihr gerne in die Gemeinde kommen? Wenn ihr wüsstet, nie wüsstet, hey, da sind Leute, die sich um mich sorgen, um mich kümmern wollen. Nicht deshalb kommst du in die Gemeinde. Du möchtest nämlich genau das Gleiche tun. Du denkst überhaupt gar nicht dran, dass einer dir was Gutes tun will, weil du den anderen was Gutes tun willst. Könnt ihr verstehen, was das für ein Zeugnis nach außen hat? Wenn die Leute hier reinkommen, die denken, bin ich verrückt oder was? Überall, wo ich sonst hingehe, wollen die nur und ich muss bezahlen und die wollen machen Werbung, was am besten für dich ist. Und hier ist die Werbung genau umgekehrt. Was kann ich weggeben? Was ist dem anderen das Beste? Das ist das, wovon die Bibel so deutlich spricht. Meine Gedanken sollen sein, wie... Wenn ich zum Gottesdienst komme, was kann ich von der Schrift über Gott, Jesus Christus, dem Heiligen Geist und der Gemeinde lernen, damit ich meinen Nächsten besser dienen kann und ihm ein Segen sein kann. Nicht um mich selbst zu erbauen. Ich war mit Leuten bei einer theologischen Hochschule und viele von denen haben sich nur im Kreis gedreht um sich selber, um besser ein Summa Cum Laude, weiß ich was, XL zu kriegen. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich 30 Stunden während des Studiums arbeiten musste und ich bin immer gerade noch durch die Klassen durchgerutscht. Und ich weiß noch, wie wir gefragt haben, wir standen nahe bei dem Abschluss und sagen, wer war von denen, wo, in welcher Gemeinde und hat gedient. Die Leute, die alle mit den höchsten Auszeichnungen waren, haben seltenst in der Gemeinde gedient. Sie haben nur studiert. Für sich selber. Das ist kein Zeugnis. Das ist wirklich kein Zeugnis. Aber lass mich noch eine Frage weiterstellen. Eine weitere Frage sollten wir uns stellen, warum oder wann sollen wir solche Gemeinschaft pflegen? Wann sollen wir die Gemeinschaft pflegen? Wann? Am Sonntag im Hauskreis? Ist das der einzige Platz, wo wir die Gemeinschaft so pflegen sollen? Oder auch bei der Arbeit, in der Schule, zu Hause, beim Einkaufen, im Urlaub? Wann sollen wir so leben, wie Christus gelebt hat? Das wissen wir alle. Die Antwort ist ganz klar. Zu jeder Zeit. Jeder weiß das von euch. Natürlich jederzeit. Denn dann sehen die Menschen die Wirkung des Evangeliums in unserem Leben. Wenn wir so leben, zu jeder Zeit, dann werden Leute nicht fragen, warum lebst du so? Die wollen wissen, was du weißt, was sie nicht wissen. Wie kannst du während der Zeit des Covid so viel Freude und so viel Hoffnung haben? Weil du weißt, dass Gott in Kontrolle ist. Du weißt, die Gemeinde besteht nicht aus einem Gebäude, sondern die Gemeinde besteht aus Seelen, die Gott lieben und ihn anbeten. Die Art und Weise, wie wir biblische Gemeinschaft pflegen, ist, wie, indem wir Täter des Wortes in der Welt sind. Dann sind wir ein Licht in der Welt, wie Christus gelebt hat. Und wir sind ein Zeugnis Jesu Christi in dieser Welt. Wann soll das sein? Zu jeder Zeit, an jedem Ort sollen wir die biblische Gemeinschaft praktizieren. Zu jeder Zeit, an jedem Ort sollen wir die biblische Gemeinschaft praktizieren. Lass mich nochmal wiederholen, drei wichtige Aspekte, die jeder von uns erinnern sollte, wenn es um biblische Gemeinschaft geht. Also wenn es geht, wie setzen wir das um? Setze deine, die von Gott gegebenen Geistesgaben in der Gemeinde ein zum Wohl aller. Ganz einfach. Zweitens, praktiziere die Einanderstellen des Neuen Testaments an deinem Nächsten, um auch ein Zeugnis der beobachtenden Welt zu sein. Ich sage, das ist ein Wahnsinnszeugnis, wenn wir miteinander so umgehen. Drittens, verhalte dich so, wie Jesus Christus es tat, indem du in der Frucht des Geistes aufopfern liebst, weil das die wirkliche Gemeinschaft Christi widerspiegelt. Lass mich mit einem Abschnitt aus 1. Johannes abschließen. 1. Johannes 4, Vers 7 bis 11. Hier sagt Johannes, schreibt Johannes Folgendes. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken für deine große Barmherzigkeit und Güte. Wir möchten dir danken für deinen Heilsplan, der uns mit in den Heilsplan hineingebaut hat. Wir sollen dieses Salz, das Licht, das Zeugnis in der Welt sein. Nicht nur als Einzelne, sondern gerade als Gemeinde. Und wir sollen das so sein, wie du es warst. Du hast dich aufgegeben, du hast uns gedient, du hast so geliebt, dass du dich selbst hingegeben hast. Und das sollen wir auch tun untereinander. Und Herr, mach uns zu wirklich Zeugnissen, Lichtern, die das Evangelium nicht nur können, sprechen und verkünden können, sondern auch leben. Und das in Tat und Wahrheit. In Jesu Christi. Amen.